Die Taufe hat etwas mit Erwählung zu tun und heute, der heutige Predigttext, da geht es auch um dieses Thema. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 6 bis 9. Es ist ein Auszug aus einer langen Rede des Mose an das Volk Israel. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Amen. Du bist ein heiliges Volk, so beginnt unser Bibeltext. Heilig, was bedeutet das eigentlich? Dieses deutsche Wort heilig ist verwandt mit dem englischen whole. Und whole, das heißt ja ganz oder vollständig. Heilig hat etwas zu tun, dass irgendetwas ganz ist, vollständig ist. So wie ein Puzzle, wo alle Teile da sind. Blöd ist, wenn halt eins fehlt. Dann denken manche, die ganze Mühe war umsonst. Oder vielleicht, wenn auch jemand im hohen Alter sagt, mein Leben, das war eine runde Sache. Es kam eigentlich alles vor, was ich mir gewünscht habe oder was man sich wünschen kann. Ein heiliges Volk, also ein Volk, in dem eigentlich alles gut ist. Vollständig. Es ist also etwas sehr Schönes, wenn man heilig ist. Wenn alles zusammenpasst im Leben. Aber wie wird man heilig? In unserem Text heißt es, dich hat der Herr, dein Gott, erwählt. Heilig wird man also durch Erwählung. Gott hat sein Volk Israel erwählt. Aber warum hat er es gemacht? Ist ja immer die Frage, warum wird man erwählt? Als ich da vor vielen Jahren erwählt wurde, hier Pfarrer zu sein, na, da kamen schon mal vorher so ein paar aus der Gemeinde vorbei und haben geguckt, kann der überhaupt predigen? Kann der überhaupt was? Ist das vielleicht so ein unangenehmer Zeitgenosse, der immer mit finsterer Miene da rumläuft? Kann der auch lächeln oder so? Also, hat der auch was zu sagen? Also, es wird schon geguckt, ist da genügend Qualität da? Ist ja bei jeder Arbeitsstelle so. Man stellt ja nicht einfach ein, man greift in den Lostopf, aha, 50 Bewerber, ich greife in den Lostopf und der wird's halt. Sondern man guckt sich ja an, was kann die, was kann der, Qualifikationen, Qualitäten, was ist das? Wir erwählen aufgrund bestimmterer Qualifikationen und Qualitäten. So macht es auch ein Bundestrainer, der wird auch nicht alle Bundesligaspiele in einen Lostopf nehmen und dann zieht er 11 raus und das ist die Nationalmannschaft. Nein, er muss sich ja auch überlegen, was sind denn die besten Spieler? Und welche können auch am besten im Team spielen, damit alle sozusagen das Team so einer in den anderen greift, damit es auch als Team stark ist. Heilig. Von unseren katholischen Glaubensgeschwistern wissen wir ja, dass sie auch Heilige verehren. Was sind denn Heilige? Und ich habe mal im Internet geguckt, da gibt es ja so eine Seite katholisch.de und da gibt es eine ganz kurze Definition, was Heilige sind. Da heißt es, Heilige sind nach dem Verständnis der katholischen Kirche Menschen, die durch einen vorbildhaft christlichen Lebensstil auffallen und als besonders glaubensstark gelten. Glaubensstark, vorbildhaft muss man sein. Also erwählt wird man in der Regel aufgrund besonderer Leistungen und Fähigkeiten. Und wenn man diesen Leistungen und Fähigkeiten gerecht wird, wenn man die Aufgabe also sozusagen vollständig erfüllt, So könnte man jemanden als heilig bezeichnen. Nochmals auf katholisch.de. Als Heilige wurden oft Asketen, Mönche und Einsiedler verehrt, die sich durch ihre mühevolle Lebensführung auszeichneten. Oder auch Märtyrer, die bereit waren, für den Glauben an Jesus Christus zu sterben. Wenn ich das so lese, dann merke ich, dann bin ich, glaube ich, kein Heiliger. Also ob ich bereit wäre, für meinen Glauben zu sterben, in Friedenszeiten kann man das schön sagen, ja klar, wäre ich dafür bereit. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, wer weiß schon, ob man dann den Mut hätte. Mühevolle Lebensführung, ja, natürlich ist manchmal das Leben mühevoll. Aber ist es auch wegen meines Glaubens mühevoll? Ich weiß nicht. Ein Einsiedler, der in einer Höhle lebt, vegan oder frutarisch, ich weiß nicht. Man hat den Eindruck, Heilige, das sind so Champions-League-Christen. Und dazu gehöre ich halt im kleinen Bergle nicht. Und Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber man weiß nie. Aus Berg sind auch schon große Leute gekommen. Nun nennt unser Text aber einen ganz anderen Grund, warum Gott erwählt. Er erwählt, weil er euch geliebt hat. Nicht, weil du das und das und das und das kannst. Und das ist etwas ganz anderes. Aber eigentlich auch etwas Befremdliches. Man erwählt ja nicht einen Menschen für einen Job, weil der Arbeitgeber den liebt. Und wenn er es doch tut, dann heißt es gleich Vetterleswirtschaft. Das kennen wir doch. Auch ein Bundestrainer wird nicht einfach, ach, du bist nett. Na ja, klar, bist mein Neffe, komm, darfst mitspielen. Darfst auch mal mitmachen. So geht's ja nicht. Aber nun die Frage weiter, was ist denn der Grund für die Liebe von Gott? Was macht uns denn so liebenswert, dass er uns liebt? Wenn ich gefragt würde, warum liebst du eigentlich die Menschen, die du liebst? Ja, warum lieben wir Menschen? Weil sie einen guten Charakter haben? Vielleicht, weil man schon eine längere gemeinsame Geschichte hat? Manchmal sind es auch ganz äußerliche Gründe, dass jemand ein schön ist oder ein anziehendes Wesen hat. Warum liebt Gott dieses jüdische Volk? Warum liebt er auch dich und mich? Denn wir sind ja auch durch den Glauben an den Juden Jesus mit diesem Volk verbunden, das Gott damals erwählt hat. Und der größte Teil unserer Bibel ist ja auch das gleiche wie die jüdische Tora. Wir haben sozusagen einen großen Teil unseres Glaubens gemeinsam. Und jetzt kommt aber die große Überraschung. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Im Gegenteil, ihr seid eigentlich die Kleinsten. Was hier gesagt wird, das bedeutet, Gott erwählt und liebt uns nicht aufgrund irgendwelcher besonderen Qualifikationen, Leistungen oder dass wir so liebenswürdig sind. Weltliche und menschliche Größe ist für Gott kein Kriterium. Und deshalb halten die großen Kirchen, die evangelische, katholische und auch die orthodoxe, an der Taufe kleiner Kinder fest, wo manche sagen, ja, aber das gibt es doch in der Bibel eigentlich gar nicht, dass kleine Kinder getauft werden. Aber es ist dennoch richtig, dass Menschen gebracht werden zu Gott, bei denen noch keine Vorbedingungen da sein müssen. Du musst erst das und das bringen, dann kannst du kommen. In der Bibel wird ja gesagt, dass Gott die Welt aus dem Nichts geschaffen hat. Und das Gleiche gilt für die erwählende Liebe. Gott erwählt ohne einen erkennbaren Grund. Da muss nicht erst irgendwas da sein. Es liegt nicht an uns. Gottes Liebe ist eine Liebe ohne Vorbedingung. Während wir in der Regel die lieben, die liebenswürdig sind, ist es bei Gott anders. Er liebt auch, egal wer das ist. Gottes Liebe macht erst den anderen liebenswürdig und heilig. Und das finde ich wunderbar. Wir Menschen können ja alle mal in Situationen kommen, wo unsere Qualifikationen plötzlich nicht mehr zählen, wo man sagt, ja, aber früher war das doch so toll, meine Qualifikationen, was ich konnte. Ja, aber heute interessiert es uns nicht mehr. Oder dass die eigene Leistung nicht mehr den Ansprüchen anderer genügt. Oder wenn man plötzlich durch ein Versagen, vielleicht ein Versehen in den Augen anderer plötzlich nicht mehr liebenswürdig ist. Wo Menschen sagen, weg mit dir, da sagt Gott, her zu mir. Wo wir sagen, weg mit dir, sagt Gott, her zu mir. Als sie zu Jesus gesagt haben, weg mit dir, da hat Gott zu ihm gesagt, her zu mir. den Gekreuzigten hat er auferweckt und gesagt, der ist es, wo alle gesagt haben, weg mit dem. Wir sind also durch diesen Jesus umhüllt von einer bedingungslosen Liebe und das ist wunderbar. Da dürfen wir uns fallen lassen, das dürfen wir genießen. Und dann sagt unser Text, zieht ein Fazit, so sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält. Das ist doch grandios. Barmherzigkeit hält. Aber jetzt kommt doch noch wieder der Haken. Zum Schluss noch ein kleiner Haken. Denn jetzt heißt es in dem Text, Barmherzigkeit hält denen, die. Aha, jetzt kommt also doch wohl noch eine Bedingung. Jetzt muss man also doch noch irgendwas erfüllen. Barmherzigkeit hält denen, die. Ja, was? Also müssen wir wohl doch irgendwas machen, um heilig zu sein. Es heißt, denen, die ihn lieben. Unsere Antwort auf Gottes Liebe soll sein, dass wir ihn auch lieben. Und dass es schwierig ist, einen unsichtbaren Gott zu lieben, das weiß Mose auch. Deshalb erinnert er an besondere Taten Gottes in der Geschichte Israels. Zum Beispiel, wie Gott das Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Das ist so eine der Ereignisse in der Geschichte Israels, die sich so tief eingeprägt hat, durchzieht auch die ganze Bibel dieses Geschehen, dass Gott aus Sklaverei befreit hat. Und dann gibt es so ein paar dumme Theologen, die dann noch sagen, das ist ja gar nicht historisch so gewesen. Aber man muss ja nicht auf jede Dummheit hören. Also, dieses Geschehen in der Geschichte, Gott ist ein befreiender Gott. Er macht frei. Das hat sich ganz tief eingeprägt. Und das gehört auch zur Genetik von uns Christen, dass wir an einen befreienden Gott glauben. Auch wenn es viele Dinge gibt, die uns im Leben unfrei machen. Versagen, Leid, unsere Sterblichkeit. Wir sind ja genau genommen irgendwie auch Sklaven. Sklaven unserer Vergänglichkeit, Sklaven unserer Hinfälligkeit. Es gibt ein paar Jahrzehnte in unserem Leben, da sind wir selbstständig. Und am Anfang sind wir unselbstständig, am Schluss oft auch. Aber diese Sklaverei hat Jesus durch seine Auferstehung beendet. Wer mit Jesus sein Leben verbindet, der hat das ewige Leben. Und ewiges Leben, das ist heilig. Zur Ewigkeit kann man nichts dazu addieren. Ewigkeit plus eins, das macht keinen Sinn. Das ist vollständig, ganz. Wenn ich persönlich Schwierigkeiten habe, Gott zu lieben, dann hilft es mir manchmal, in die Evangelien zu gucken und diese wunderbaren Geschichten von Jesus zu lesen. Diese unglaubliche Barmherzigkeit, die da deutlich wird. Also, wir antworten auf Gottes Liebe mit unserer Liebe und erst dann wird gesagt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das Halten der Gebote ist also eine Folge der Liebe und nicht ein Zwang. Nicht irgendetwas, was man tun muss, sondern es gehört zur Liebe. Wenn ich einen Menschen liebe, da überlege ich ja auch immer mal wieder, was macht dir Freude oder was verletzt dich. Das eine wird man versuchen zu fördern, das andere wird man versuchen zu vermeiden. Das Halten der Gebote ist also nicht etwas, was mit Freudlosigkeit zu tun ist und Enge, so wie man sich manchmal das Leben der Christen vorstellt. Die schleppen sich mit tausend Dingen, die sie dauernd beachten müssen, durchs Leben, statt einfach sich zu freuen. Sondern es ist Ausfluss einer befreienden, inspirierenden Liebesbeziehung zwischen mir und Gott. Dass das natürlich nicht immer klappt beim Volk Israel, davon berichtet die Bibel an vielen Stellen. Dass es auch in meinem Leben nicht klappt, das ist leider so und das tut weh, denn es gehört zu den unschönsten Dingen, wenn man Menschen enttäuscht oder verletzt, die einen lieben. Und das gilt auch im Blick auf Gott. Aber nun ist ja schön, dass ich liebe und die Gebote halte, ist ja nicht eine Bedingung. Das macht dieser Text deutlich. Und deshalb kann ich ja immer wieder auch in meinem Versagen zu diesem Jesus kommen. Und er macht mich heilig. In der Bibel werden alle Christen als heilig bezeichnet, egal wie sie sind. Und ich finde es schön, dass auf katholisch.de in dem Artikel das auch deutlich wird. Es gesagt wird, im Neuen Testament sind heilig alle, die an Jesus glauben, egal wie sie sind. Und dass es erst eine Entwicklung in der Kirchengeschichte ist, dass bestimmte Menschen, solche Champions League Christen, als Heilige bezeichnet wurden. Er macht mich heiligt. Nicht ich mache mich heilig, sondern er mich. Und davon darf ich leben. Ich darf ganz und vollständig sein. Mein Leben darf vollgepumpt sein mit Freude und Sinn. Und deshalb darf ich auch fröhlich leben. Darf ich fröhlich auch meine Straße ziehen.